Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuschaust oder zuhörst. Heute zu Gast ist bei mir Niklas Best. Schön, dass du da bist, Niklas.
Danke, Alexandra, dass ich da sein darf.
Lieber Niklas, wer bist du und was machst du?
Ich bin Niklas Best. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Oscar Health und wir helfen, dass die ärztliche Therapie von Chronikern besser im Alltag der Patientinnen und Patienten wirklich ankommt und umgesetzt wird.
Okay, so, wenn ich jetzt, bin ja ein bisschen gemein, als Arzt das jetzt hier höre oder Ärztin, die hier zuhört, sagt, verstehe ich nicht. Wie will er mir denn dabei helfen? Wie soll das denn funktionieren? Wie würdest du jetzt einer Ärztin oder einem Arzt das erklären, die heute zum ersten Mal von dir oder von Oscar Health helfen? Wobei unterstützt ihr erstens genau die Patienten und zweitens den Arzt oder die Ärztin?
Ist okay, wenn ich da ein bisschen aushole, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich glaube, dann kommt es ein bisschen oder wird es ein bisschen klarer. Weil ich habe in dem Fall schon sehr früh angefangen, ins Unternehmertum zu springen. Irgendwie mit 17 meine erste Firma gegründet und bin dann aber mit ein paar Zufällen zum größten Arbeitgeber, in dem Fall von Ärztinnen und Ärzten in Europa gekommen und bin zur Fresenius-Gruppe gestoßen und durfte bei Fresenius mit meinem Hintergrund aus der Tech-Industrie das Digitalgeschäft in Europa zum Aufbauen und teilweise leiten und habe sehr eng mit Kliniken auf der ganzen Welt zusammenarbeiten dürfen, um Ärztinnen und Ärzte und auch das Pflegepersonal zu unterstützen, das Beste aus ihrer Zeit und aus ihrer Therapie zu holen. Bin in dem Fall halt sehr eng in den Kontakt mit Ärzten gekommen, habe da auch einen gewissen familiären Hintergrund. Mein Papa ist alter Hausarzt, mein Bruder ist werdender Mediziner. Das heißt, wurde mir so ein bisschen eigentlich in die Wiege gelegt, habe aber dann die Abbiegung eher in den unternehmerischen Teil der Medizin und des Gesundheitswirtschafts genommen. Und was ich aber bei Fresenius immer mal wieder erleben musste, muss ich sagen, in dem Fall habe ich für die Tochter Fresenius Medical Care, also größten Nierenversorger der Welt gearbeitet, war, dass ich zum Beispiel einen Nutzer einmal vor mir hatte mit einem recht emotionalen Situation, der dann mitten im Nutzertest bitterlich anfangen musste zu weinen und meinte, ist ja schön und gut, dass sie mir helfen, irgendwie hier länger an der Dialyse zu leben, aber ich möchte überhaupt nicht länger leben. Ich hätte viel lieber etwas gehabt vorher. Guckt man sich als Versorger die Phasen davor an und stellt fest, dass medizinisch oft die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, aber dass wir feststellen mussten, dass 50% der Medikamente von Menschen mit multimorbiden Setups nicht genommen werden und 80% der Lebensstiländerungen, die ärztlich angestoßen wurden, nicht von Patientinnen und Patienten dann im Alltag umgesetzt wurden. Und ich muss sagen, diese Zahlen lassen mich seitdem nicht mehr los. Ich finde es wahnsinnig deprimierend fast, dass man so viel Energie von der ärztlichen Seite reinsteckt, so viel unglaublich gut ausgebildete Menschen haben, die richtigen Entscheidungen treffen und wir es irgendwie nicht schaffen, dass die zumindest zu einem allergrößten Teil dann auch in der Versorgung und bei den Patienten so landen, dass sie umgesetzt werden. Und ich bin überzeugt davon, das liegt nicht daran, dass wir nicht die ärztliche Kompetenz haben, sondern wir geben Ärztinnen und Ärzten nicht die Möglichkeiten, um auch Patientinnen und Patienten zu Hause mehr zu unterstützen. Und wir versuchen genau das zu liefern, um den verlängerten Arm der Praxis zu sein. Und wir machen das, indem wir verhaltenswissenschaftlich von uns ausgebildete Fachpflegekräfte und ErnährungsberaterInnen nutzen, die Patientinnen und Patienten quasi zu Hause auf dem Sofa per Videocall und Chat begleiten, neue gesunde Gewohnheiten im Alltag umzusetzen und die leitliniengerechte Therapie, die ärztlich angestoßen wurde, dann auch wirklich im Alltag umzusetzen.
Okay. So, vielen Dank für dieses große Ausholen und die Erklärung. Ich finde es immer ganz spannend zu erfahren von meinen Gästinnen und Gästen, wie sie überhaupt dazu kommen, sich gerade in diesem Bereich der Medizin einzusetzen, weil es gibt sicherlich Startups oder Bereiche oder Firmengründungen, das geht deutlich einfacher als in diesem hochregulierten medizinischen Markt oder dann auch noch in Deutschland. Also Chapeau dafür schon mal, die Disziplin und diesen Willen zu haben, da wirklich was zu verändern. Und auch, muss man ja wirklich sagen, in einem sehr konservativen medizinischen System. Du hast von deinem Vater gesprochen, der kommt sicherlich nochmal aus einer ganz anderen Generation an Ärzten. Und da sind viele Bretter zu bohren. Aber es ist gut, dass ihr es macht. Also, fangen wir nochmal an. Welche Diagnosen, damit die Kolleginnen und Kollegen das hier verstehen, behandelt ihr denn? Also, mit welchen ICD-10-Codes, also welche Diagnosen, passen zu Oscar?
Ja. Wir fokussieren auf Menschen, die ein hohes Risiko haben, Kosten zu generieren, Menschen mit einem Mix an chronischen Krankheiten, das sind meistens langer Diabetes und langer Hypertonus, der dann in eine Nierenerkrankung ummünzt. Das heißt, das Einschreibungskriterium bei Oscar ist in dem Fall eine Nierenerkrankung, die schon in den sehr Frühphasen sein kann, also N18.1 bis dann bis kurz vor der Dialyse in N18.5. N19, das sind die Kriterien, mit denen man Patienten grob einschreiben kann. Es gibt noch ein paar, die drumherum sind, aber grundsätzlich langjährige Chroniker mit einem Risiko für Folgekosten wie die Niere.
Ich habe jetzt nicht die ganzen Codes auswendig im Kopf. Niereninsuffizienz ersten Grades gehört auch mit dazu. Schon. Ja, okay, gut. Alles klar. Okay, also Grundvoraussetzung ist Niereninsuffizienz und häufig geht natürlich, komorbid natürlich dann Diabetes, Hypertonus damit einher. Aber die Niereninsuffizienz oder eine Nierenerkrankung ist Grundvoraussetzung. Zystnieren und sowas, spielt das auch mit rein? Ist das auch etwas, was ihr behandelt oder mit?
Genau, solange die richtig diagnostiziert oder nicht richtig, sondern so diagnostiziert sind, dass sie in unseren Diagnosebereich fallen, dann ja.
Okay. Und wenn ich jetzt nochmal wiederhole, was du gesagt hast und das mal versuche zu übersetzen, klar, wir werden in unserem Medizinstudium darauf ausgebildet, nicht Prävention so wirklich zu machen. Ich hatte das nie wirklich, ja. Ich habe immer nur gelernt, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, das wieder rauszuholen. Zum Glück ändert sich das zunehmend. Und ihr wollt im Endeffekt verhindern, dass das Kind in den Brunnen fällt. Also sprich, ihr wollt wirkliche Sekundärprävention wirklich ganz früh anfangen und nicht sozusagen, wenn die Dialyse schon kurz vor der Tür steht und nichts mehr zu retten ist, da eingreifen und mit eurer Begleitung, was Verhaltensstilthemen angeht, die Patienten davor bewahren, wirklich dialysepflichtig zu werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Grundsätzlich ja, wobei bei uns in dem Fall die Niere wirklich nur das Eintrittsticket in Oscar ist. Wir unterstützen Patientinnen bei ihrer kompletten Multimorbidität, das heißt genauso auch beim Hypertonus, genauso auch beim Diabetes, beim KHK, Übergewicht und Co. Das heißt, wir versuchen wirklich jegliche Risiken, Komplikationsrisiken dann zu vermeiden. Das heißt, die meisten davon sind tatsächlich kardiovaskulärer Natur. Und erst wenn die überwunden sind teilweise, dann droht die komplette Niereninsuffizienz. Das heißt, das ist bei uns tatsächlich eher ein bisschen nachgelagert. Wir fokussieren tatsächlich auf die klassischen
metabolischen
Chroniker, genau, kardiometabolischen Chroniker.
Okay. Ich überlege gerade, ob wir erstmal inhaltlich weitermachen oder im Prozess einsteigen. Nehmen wir mal an, dass wir jetzt fangen wir mit den Patienten an. Was ist so das, also wie oft sprechen die Patienten mit euch so und also wie ist denn so die Interaktion? Also ihr habt mit den Beratungsgesprächen mit euren Ernährungsberatern und medizinischen Fachangestellten, was haben die für eine Ausbildung?
Die haben meistens eine klassische Fachpflegekraft Ausbildung und halt eine zertifizierte Ernährungsberatung, beziehungsweise meistens sind Ökotrophologen, wenn sie Ernährungsberaterinnen bei uns sind. Die werden allerdings nochmal aufwendig von uns 6 Wochen lang in verhaltenswissenschaftlichen Methoden zusätzlich geschult, bevor sie mit unseren Patienten interagieren.
Wie oft, ich glaube, so wenn ich es richtig verstanden habe, ist es genauso wie ich das auch kenne und was ich, muss ich sagen, an dieser Stelle den Weg der Zukunft sehe, ein Blended Care-Ansatz, also die Mischung aus digitalen Anwendungen plus, also digitale Tools, ihr habt auch eine begleitende App, plus Gespräche, also Videocalls macht ihr, glaube ich, sogar mit den Patienten. In was für einen Rhythmus macht ihr das und wie häufig und wie lang geht das?
Genau, also wichtig ist bei uns, wir versuchen uns extrem individuell auf die jeweiligen Patienten einzustellen, einfach weil die Menschen wahnsinnig unterschiedlich sind. Die haben einen unterschiedlichen Mix an chronischen Krankheiten und es sind halt auch unterschiedliche Menschen. Die haben unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Barrieren. Das heißt, wir fragen am Anfang einen umfangreichen Fragenkatalog ab, der dann in einem ersten Gespräch mit unseren Beratern nochmal validiert wird und angereichert wird und daraus wird dann ein individueller Therapieplan erstellt, der dann jeweils an den Themen, die man als erstes zusammen definiert, dann zu den meistens von den einfachen so ein bisschen herausfordernden Themen geht und das geht dann wirklich über mehrere Quartale, so wie es für den jeweiligen Patient auch genau ideal ist und passt. Und da gibt es keine fest definierte Anzahl an Terminen, die dann stattfinden, sondern das wird individuell entschieden. Aber es gibt einen gewissen, je nach Modulen, was wir zusammenarbeiten, gewisse Struktur, die wir empfehlen und vorgeben, mit denen wir dann in regelmäßigen Austauschen mit den Patienten meist per Videocall gehen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, das erste Gespräch mit dem Patienten ist ein sehr intensives. Dann nehmen wir uns 30 bis 45 Minuten Zeit, um eine extrem enge Bindung und mit den Patienten zu etablieren. Wichtig dadurch, dass diese sogenannte Arbeitsallianz, die da entsteht, ist der wichtigste Prädiktor für Verhaltensänderungen. Wir sind jetzt ganz stolz darauf, dass wir unsere erste Peer-Reviewed Clinical Study veröffentlicht haben, wo wir zeigen konnten, dass 85% unserer Patientinnen und Patienten ihren Lebensstil ändern. Und das ist einer der wichtigsten Faktoren, dieses Erstgespräch, wo wir diese enge Bindung etablieren. Und dann kommt ein Mix an Folgegesprächen pro Quartal und viele asynchrone Kommunikation über Chat. Die Patienten kriegen einen komplett individuellen Mix an Inhalten zusammengestellt mit Aufgaben, wo teilweise noch Quizzes hinten dran sind. Wir können gerne mal in so einen Fall gleich mal reinspringen, wie sowas aussehen könnte. Aber das ist eine sehr individuelle Ausgestaltung, die aus einem Mix an Videocalls und Chatnachrichten besteht.
Okay, aber so im Schnitt ein Call pro Monat oder?
Ja, das kann man so ganz grob.
Okay, und das heißt, es gibt aber auch keinen definierten Endpunkt. So nach dem Motto, nach 12 Monaten bist du raus aus dem Programm. Dann haben wir die Idee, dass wir dich auf einen gewissen Pfad gebracht haben.
Doch tatsächlich ist es so, dass die meisten unserer Verträge mit Krankenkassen momentan auf 4 Quartale angelegt sind, auch mit dem Ziel, dass wir Menschen dazu befähigen, auch wirklich selbstständig im Alltag dann ihre Routinen weiterzuführen. Das stellt sich jetzt heraus, dass das durchaus Sinn macht, das in einer gewissen Folgephase danach mit einem weniger intensiven Programm auch weiter zu begleiten, wenn man wieder dann doch mal mit Medikationsänderungen entsteht, dass man die begleiten kann. Aber der grundsätzliche Setup ist so, dass wir versuchen, die Menschen in spätestens 4 Quartalen wirklich vollständig mit neuen Routinen ausgestattet zu haben, die auch dann so etabliert sind, dass sie weitergeführt werden können.
Jetzt mal aus Patientensicht. Was berichten die ist nachher anders? Ihr habt sicherlich auch klinische Parameter definiert, Messparameter und natürlich auch wirtschaftliche und soziale Parameter. Das interessiert mich alles. Erstmal fangen wir mit dem medizinischen an. Was habt ihr definiert? Was sollte besser sein? Was messt ihr?
Wir messen am Ende möglichst harte klinische Endpunkte. Das heißt, wir wollen am Ende für unsere Krankenkassen und Krankenversicherungen, die mit uns arbeiten, und das sind mittlerweile über 20, möchten wir zeigen, dass wir die Therapie so gut im Alltag etablieren, dass wirklich Krankenhausaufenthalte vermieden werden und damit Kosten reduziert werden. Das ist der Anspruch, den wir haben. Und wir haben auch schon erste Verträge, die das mit einer Outcome-Based-Komponente honorieren. Das heißt, dass da nicht nur für den Service bezahlt wird, sondern auch für das Ergebnis. Und die Messpunkte dazwischen, weil das ist ja oft ein sehr nachgelagerter Faktor, das sind Blutdruckdaten, Gewichtsdaten, HbA1c, das sind die Werte, die wir parallel erheben und dann genau verschiedene verhaltenswissenschaftliche Methoden, wie die Fragebögen, die sich etabliert haben, die gewisse Prädiktionen erlauben, wie eben die beschriebene Arbeitsallianz, die man messen kann und die eine Prädiktion der Verhaltensänderungen erlaubt uns dann auch frühzeitig zu messen, ob wir da in die richtige Richtung steuern.
Okay, sehr gut und sehr wichtig, ne? Also wahrscheinlich auch Prompts, die ihr damit anwendet, auch von der patientenberichteten Verbesserung und Patientenzufriedenheit mit eurem Programm und natürlich das Ziel der Kassen, darum finanzieren die das, ganz klar Klinikaufenthalte zu reduzieren und Chronifizierung mal so, glaube ich mal sagen, einfach auch zu reduzieren, sondern die Patienten wahrscheinlich auch besser noch ambulant zu versorgen und einfach stationäre Aufenthalte zu verhindern, was absolut sinnvoll und sehr gut ist. Habt ihr da schon so erste Ergebnisse? Kannst du da schon was zu sagen? Oder dass man da schon, ich meine, wie du schon gesagt hast, einen Krankenhausaufenthalt zu messen, dass der nicht stattgefunden hat, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Also wenn man jemanden hat, ne, der, sagen wir mal, bei euch im Programm ist und in den ganzen Jahren davor 5-6 Mal alle 3 Monate einmal in der Notaufnahme gelandet ist, weil der HbA1c oder eine hypertensive Krise hatte, versus dann er kommt zu euch ins Programm und dann ist es nicht mehr, dann sieht man das sehr gut. Die Frage ist nur, messen das die Kassen? I don't know.
Genau. Aber das Spannende ist, wenn man das Ganze zusammen mit Kassen entwickelt und dann noch umsetzt, ist am Ende schlagen alle Ineffizienzen oder alle Herausforderungen unseres Systems irgendwie dann doch immer da auf. Das heißt, die haben die Daten, um genau diese Kohorten dann zu begleiten, was gemacht wird. Aber das Verrückte ist ja in unserem Programm, dass nichts, was wir machen, nicht schon bewiesen wurde. Inspiriert ist das von erfolgreichen Unternehmen aus den USA wie Water Health, praktisch umgesetzt ist es einfach, indem wir die Themen, die wir von der medizinischen Seite schon wissen, dass sie funktionieren, wie beim Hypertonus die Salzreduktion, wie die Medikamentenadherenz und Co., wo wir schon in hunderten Studien und medizinischen Leitlinien aus wissen, es funktioniert, dass wir die in den Alltag und in den Versorgung bringen. Und da nutzen wir dann wieder verhaltenswissenschaftliche Methoden, wo die Verhaltenswissenschaft auch wieder in ihrer Welt aus hunderten Studien schon bewiesen hat, wie man Menschen neue gesunde Gewohnheiten und Routinen beibringt in persönlicher Kommunikation und Interaktion und nutzen diese Methoden, um dann die schon bewiesenen medizinischen Themen in den Alltag der Patientinnen und Patienten zu bringen. Das Ganze ist eng mit der Universität Heidelberg und dem Verhaltenswissenschaftlichen Institut entwickelt und die Dozentin, die Frau Dr. Schmidt, ist auch Führungskraft bei OSCAR und hilft uns, das Ganze dann auch wirklich wissenschaftlich sauber umzusetzen und auf die etablierten Methoden dann auch wirklich so zu setzen, dass sie bei den Menschen in unserem Programm ankommt. Und daher kommt dann auch dieses umfangreiche Schulungskonzept, wo wir unsere Fachpflegekraft wirklich nochmal 6 Wochen lang intensiv zusätzlich ausbilden.
Weil jetzt mal ganz ehrlich, ne, es heißt dann ja immer so schön, ja, die Ärzte haben ja auch keine Zeit, ist ja auch wahr, ne? Wir nehmen das dann ab und wir machen diese verhaltensmedizinischen Dinge, aber ganz ehrlich, die können es ja auch gar nicht. Also wir haben es ja nie wirklich so in diesem Maße gelernt. Ja, so ein Arzt oder wir haben die meisten, jetzt kriege ich ganz viel Haue von ganz vielen, die da jetzt hier zuhören. Aber so richtig verhaltensmedizinische Intervention oder die Kommunikation darüber, unabhängig davon, dass es wirklich zeitintensiver ist, das ist jetzt nichts irgendwo, was bislang in der Vergangenheit im Studium fokussiert wurde, sondern es wurde nur gesagt, okay, hören Sie mal auf zu rauchen, okay, jetzt nehmen Sie da die Blutdrucktablette, aber dass zusätzlich zur Blutdrucktablette noch eine Verhaltensveränderung notwendig ist, das ist, würde ich sagen, immer sehr stiefmütterlich behandelt worden. Insofern ist das ja auch sinnvoll, das auszulagern oder dass es euch gibt, ausgehört, die das in dieser Stelle übernehmen, stellt sich nur die Frage, reagiert denn die Ärzteschaft darauf? Ich kann mir vorstellen, da gibt es so 2 geteilte Welten oder vielleicht noch mehr Welten. Aber da bin ich gespannt zu hören, wie du das einschätzt. Kleine Unterbrechung. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eine Stellenanzeige als Jobcast zu machen? Dann habt ihr hier die Möglichkeit, also wenn ihr Ärztinnen und Ärzte für die Klinik sucht und ihr eine moderne Klinik habt und interessant seid für viele Kolleginnen und Kollegen, dann meldet euch. Wenn ihr ein Startup seid oder ein Unternehmen, die auch sagen, Mensch, ja, wir möchten unsere Stellenausschreibung einmal hier live vorstellen und uns vorstellen, dann meldet euch auch hier beim Jobcast von Docs Digital. Ich freue mich, von euch zu hören. Schreibt mir gerne unter info@docsdigital.de und ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen und wir wirklich richtig gute Stellen vermitteln und ihr die richtigen Ärztinnen und Ärzte für eure Position findet. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Ja, das ist eine wahnsinnig spannende Frage und ich muss sagen, ich bin da immer sehr vorsichtig zu sagen, dass das Medizinerinnen und Mediziner nicht könnten. Ich glaube, da gibt es durchaus viele, die sehr empathisch sind und auch da jede Weiterbildung nutzen, um das umsetzen zu können, aber da kennst du dich deutlich besser aus. Was ich nur, ich sag mal, in meiner beruflichen Zeit und auch familiär mitbekommen habe, dass oft die Zeit einfach fehlt. Also man kann einfach nicht bei jedem multimorbiden Chroniker einen Hausbesuch machen und kann sich zu Hause den Kühlschrank zeigen zu lassen. Man kann nicht überall zum stereotypischen Mann die Ehefrau mit ins Gespräch nehmen und einmal die Ernährung zusammen besprechen und umzusetzen. Man kann sich schwer jetzt die Morgenroutine einmal durch exerzieren lassen, um dann Menschen zu helfen, zum Beispiel morgens die Medikation mal neben die Kaffeemaschine zu stellen und abends die Medikation neben die Zahnbürste zu tun. Das ist einfach wahnsinnig zeitintensiv. Und ich höre von vielen MedizinerInnen, dass sie das durchaus gerne mehr machen würden.
Absolut,
aber, ja. Aber es geht einfach nicht. Und wir müssen im System irgendwie eine Rollenverteilung finden, die einfach die wirklich hoch qualitative und wertvolle Zeit unserer Ärztinnen und Ärzte so fokussiert einsetzt, dass man sie in der Schwemme an Chronikern möglichst effektiv nutzt und dann einfach hilft, dass die Themen, die richtig oft entschieden wurden, dass die einfach besser bei den Menschen im Alltag ankommen. Es ist einfach, die Zeit beim Arzt ist knapp. Und wir sehen, dass die Menschen oft sehr überfordert sind, wenn sie im Gespräch sind mit dem Arzt, nervös sind, dann doch nicht alles mit verstanden haben, für was die 10 Medikationen jeweils sind, falsche Interpretationen herkommen. Und ja, wir können natürlich einfach über jetzt so ein Videocall wirklich zusammen an den Kühlschrank gehen und einmal uns das angucken. Wir gucken uns nicht nur den Medikationsplan an, sondern wir gucken uns auch einmal das komplette Regal an, wo alle Medikationen, die auch sonst wie bezogen wird, einmal aufgeführt und gezeigt werden. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wie wir die einfach von ärztlicher Seite wahnsinnig schwer so umsetzbar ist. Aber ich glaube, genau mit so einer Arbeitsteilung kann man einfach ein fantastisches Ergebnis erzielen. Und besonders auch die Ärztinnen und Ärzte, die ja momentan wirklich extrem gerade in dieser Chroniker-Kohorte belastet sind, auch ein bisschen entlasten. Und wir machen das und versuchen das zumindest sowohl auf der zeitlichen Seite, aber auch auf der finanziellen Seite.
Ja, danke nochmal für deine Perspektive an dieser Stelle. Ich merke, wenn du das so erzählst, da ist immer so ein bisschen, und ich glaube, da gibt's nicht nur mir so ein bisschen Wehmut dabei, weil ursprünglich, als ich mal angefangen habe zu studieren, oh Gott, war das eigentlich genau mein Wunsch, diese Gespräche, ja, und dieses Gefühl, so reduziert zu werden auf, du bist jetzt der Pillenverschreiber, du kannst hier noch so ein paar Werte angucken und ein paar Diagnostik machen und die Leute da durchziehen, also am Fließband in Anführungsstriche. Das ist, glaube ich, kaum einer, der das wirklich angefangen hat zu studieren, wollte das machen. Und gerade diese Dinge, diese Beziehungsaufbau, dieser Kontakt, das ist eigentlich das, was diesen Beruf ausmacht. Jetzt sprechen wir von Rollenverteilung und ich merke noch so ein bisschen Herzstiche da an der einen oder anderen Stelle. Aber wenn du den 100. Chroniker in einer Woche hattest, dann hast du wahrscheinlich ja dann auch keine Lust mehr und bist froh, wenn du den in gute Hände abgeben kannst. So, und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, wo ihr dann ins Spiel kommt und der Ärztin oder Arzt da sitzt in ihrer Praxis, sei es jetzt Nephrologe oder ein Hausarzt, Hausärztin, ich denke mal, das sind eure Hauptzielgruppen, ne, an Fachkollegen.
Kardiologinnen.
Die auch. Und dann denken, das ist jetzt ein geeigneter Kandidat. Also jetzt mal, jeder denkt auch an sich, auch die Ärztinnen und Ärzte. Warum, was, also das wird jetzt die erste Frage sein von vielen, was habe ich denn jetzt davon, meinen Patienten da noch hinzuschicken? Oh, muss ich dann wieder auf die Kasse achten? Oh Gott, ist er in dieser Kasse? Da muss ich mir noch ein Dashboard runterladen, noch ein Login. Wie funktioniert das? Das sind die Kritiken, die ich immer zu hören bekomme, die ich selbst kenne. Ja, weil wir wissen gar nicht mehr, ich habe mir schon angewöhnt, jeden immer zu fragen, fast jeden Patienten, bei welcher Krankenkasse er ist, damit ich schon so einigermaßen eine Idee habe, wo ich was finden kann. Aber das machen ganz viele wiederum auch nicht. Also, was hat der Arzt oder die Ärztin davon, mit euch zusammenzuarbeiten?
Also, sehr relevante Fragen, die ich natürlich auch von häuslicher Seite jedes Mal gehört bekomme, als wir mit dem Thema angefangen haben. Deshalb haben wir versucht, das sehr früh mitzudenken. Und wir haben uns da, ich sag mal, gedanklich so ein bisschen von der ärztlichen Seite so ein bisschen am mittlerweile sehr etablierten DMP orientiert, was durchaus eine hohe Akzeptanz mittlerweile unter den Fachgruppen haben, die wir gerade aufgezählt haben. Teilweise ein bisschen der Dokumentationsaufwand zu hoch ist und haben dementsprechend ein Programm aufgesetzt, was die positiven Seiten vom DMP versucht zu nutzen, aber ohne den Dokumentationsaufwand. Das heißt, die positiven Seiten reduziere ich jetzt mal in dem Fall auf die finanziellen. Es ist eine DMP-ähnliche Vergütung, die ein Arzt bekommt, wenn er Patientinnen und Patienten bei uns ins Programm einschreibt. Und das kann sich dann schon durchaus rechnen. Wir arbeiten mit über 20 Krankenkassen. Das sind auch teilweise ganz große, wie jetzt die Technikerkrankenkasse und Coda.
Was bekommt der pro Einschreibung, der Arzt oder die Ärztin?
DMP-ähnlich, das heißt, insgesamt im Jahr kann man da so mit 100 Euro rechnen. Das sind 25 Euro pro Quartal. Genau.
Also pro Patient. 100 Euro pro Jahr. Okay. Er muss es einschreiben, also er muss dran denken. Und was ist dann noch die Aufgabe? Das ist ja dann die Frage, was ist die Erwartung dann noch an mich, wenn ich den Patienten eingeschrieben habe?
Ja, ganz wichtig ist in dem Fall, die Einschreibung ist komplett papierlos. Das Ganze läuft wirklich über QR-Code ab. Patient scannt den ein, schreibt sich selbst in den Selektivvertrag ein und wir erkennen
das. Was macht der Arzt gar nicht?
Übernehmen den. Der Arzt führt das Gespräch, mit dem der Patient auf das Thema aufmerksam wird oder delegiert es ans Team ab. Das heißt, er ist durchaus derjenige, der den Patienten auf das Programm aufmerksam macht. Aber ab dann ist wirklich papierlos. Ja, also wir, die Patientinnen und Patienten kommen dann wirklich ins Programm ohne jeglichen Dokumentationsaufwand. Das ist ganz wichtig. Und auch die Verlaufskontrollen fokussieren sich darauf, dass der Arzt die Ziffer dann jeweils wieder abrechnet und die entsprechende Nachverfolgung von dem Programm verbal durchführt. Aber der Dokumentationsaufwand ist hier von Anfang an maximal reduziert, weil das Programm so aufgesetzt ist, dass es ja von Anfang an auch Ärztinnen und Ärzte bei der Chronikerversorgung entlasten soll. Und dementsprechend ist es sowohl von der prozessualen Seite so designt worden, als auch dann von der finanziellen Seite so gedacht worden. Und ja.
Ja. Ja, okay. Aber also sagen wir mal so, ich entscheide mich jetzt heute, Frau Müller einzuschreiben. Frau Müller hat eine Nierenerkrankung, hat Diabetes und hat auch einen Hypertonus und hat auch noch Übergewicht. So, und die macht das jetzt, sie macht das mit einem QR-Code, sie kriegt ja die App, begleitend zu euch, macht das Erstgespräch mit einem eurer Berater. So, dann kommt Frau Müller in einem Monat wieder zu mir, ja? Zur Wiedervorstellung. So.
Wie erfahre ich? Oder im zweiten Quartal?
Nee, das ist noch im selben Quartal. Ne, im selben Quartal. Wie erfahre ich davon, was Frau Müller mit euch gemacht hat?
Das kommt darauf an, wie eng mit du mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir kann so gesehen werden, wie wenn du jetzt hausärztliche Kollegin wärst, wie ein fachärztlicher Kollege, der dann in dem Fall ein Verlaufsprotokolle von der Frau Müller mit dem Arzt teilt, wenn Frau Müller dem zugestimmt hat. Tatsächlich ist es...
Wie teilt sie denn das mit mir?
Die Frau Müller?
Ja.
Entweder direkt über das Programm oder sie gibt uns das die datenschutzrechtliche Einverständnis und dann teilen wir es mit dem behandelten Arzt.
Also das heißt, ich brauche dann doch ein Dashboard als Arzt, wo ich reingucken kann, wenn ich die Daten meiner Patienten sehen möchte, wenn mich das interessiert.
Das ich sag mal, wollen die wenigsten Ärztinnen und Ärzte und dementsprechend setzen wir, und deshalb meinte ich gerade das Beispiel von einem fachärztlichen Kollegen auf dieselben Prozesse, die man da kennt. Das heißt, das sind wie die gleichen Prozesse, die genutzt werden und Tools, um ja mit fachärztlichen Kollegen zu kommunizieren. Das ist uns völlig egal, wie, ob das jetzt über den E-Arztbrief oder über das Faxgerät, das berühmte ist. Wir richten uns da nach dir.
Okay, das heißt, also die meisten Ärzte interessieren sich gar nicht dafür, wie sich das Gewicht, der Blutdruck und Diabetes der Frau Müller in, sagen wir mal, in 1, 2, 3 Monaten von der der Einschreibung bis zu dem Zeitpunkt entwickelt hat? Das interessiert Sie nicht?
Ich weiß nicht, ob es nicht interessiert ist, aber ich kann nur sagen, dass Ärzte und Ärzte einfach überlastet sind, zeitlich überlastet sind und sich in dem Gespräch mit der Frau Müller dann auf die wesentlichen Themen fokussieren können.
Ja, aber wenn ich es mal nachhaken darf, aber das sind ja, also ist ja eine Art Monitoring-Funktion hat das ja auch, ne, eure App, wo wenn diese Daten da drin gespeichert und erhoben werden, das sind ja wichtige Daten, die für mich als Ärztin oder Arzt, wenn die Patientin kommt, relevant sind. Ich gucke mir ja auch Laborwerte an. Das kann ja dann nicht sein, dass das, was da an Ergebnissen rauskommt, also wenn mir in Anführungsstriche Ergebnisse aus Variables und anderen Dingen einfach mal so hinten überschmeißen und sagen, interessiert mich gar nicht, mich interessiert nur der eine Zeitpunkt hier, wo sie in der Praxis ist. Das heißt, wir könnten ja doch diese Dinge, die ihr macht bei Oscar Health, super nutzen, um eventuell Diagnostiken zu verbessern, Therapien anzupassen und so weiter. Deswegen wundere ich mich darüber.
Nur weil man die Daten nicht unbedingt anfordert, heißt es nicht, dass man die nicht bekommt, weil die Patientin sitzt ja vor mir und wir hören regelmäßig, dass man dann zusammen auf die Graphen schaut in der App und auch auf die Protokolle, die man in der App aufgenommen hat und dass man einfach den Moment mit der Patientin nutzt. Und es ist tatsächlich in dem Fall ein ganz oft viel aufgeklärteres Gespräch, weil die Patientin konnte sich mit uns auf das Gespräch vorbereiten, gerade wenn es bei einem fachärztlichen Kollegin oder beim Kollegen ist, ist nicht mehr so aufgeregt, hat sich Fragen vorbereitet, gerade wenn es widersprüchliche Aussagen vorher vom Kardiologen und vom Nephrologen gab, helfen wir manchmal so ein bisschen die richtigen Fragen zu stellen, um eine Richtung zu definieren. Und das heißt, das Gespräch mit der Patientin und Patient kann viel zielgerichteter und auch mit den richtigen Daten genutzt werden. Ich glaube, man kann einfach manchmal und das wird einfach von den Ärztinnen und Ärzten dann genutzt, die praktikablere Variante nutzen, die in dem Moment zum richtigen Ziel führt.
Ja, total, finde ich hochinteressant. So mache ich es auch. Ich gucke, und das berichtest du mir ja auch, ich gucke mit dem Patienten, weil ich halt keine andere Zugänge habe, zusammen ins Handy. Ja, wäre ja schöner, also ich wünschte es mir anders, kann ich dir jetzt schon an dieser Stelle sagen. Aber ich wünsche es mir anders, eine bessere Integration. Aber das, was ich besonders jetzt daran finde, ist, dass ihr nochmal den Patienten natürlich empowern könnt in einem 1:1 Gespräch, in eurem Beratungsgespräch. Aha, Sie haben in 2 Monaten beim Nephrologen Termin. Lassen Sie uns heute schon nochmal darüber sprechen, was Sie vorbereiten. Wir schreiben zusammen die Fragen auf und dass ihr den Patienten nochmal in Anführungsstrichen sagt, nehmen Sie Ihre Unterlagen mit und dass der damit reingucken kann. Ja, das finde ich, Das finde ich einen ganz wichtigen Hebel, ja.
Absolut, weil gerade manchmal fachärztliche Termine, auf die man 6 Monate gewartet hat, man ist dann wirklich aufgeregt als Patientin oder Patient und die gut vorbereitet zu haben, die richtigen Fragen stellen zu können, die richtigen Unterlagen dabei zu haben, dann kann man einfach die Zeit mit der Ärztin oder dem Arzt einfach deutlich sinnvoller nutzen. Und nach dem Gespräch kommen meistens wieder Fragen auf, genauso wie nach einem Krankenhausaufenthalt muss man irgendwie die Briefe, die man bekommt, interpretieren können. Wenn sich plötzlich eine Medikationsliste von 3 auf 12 erhöht, muss man das schaffen, den Alltag umzusetzen. Es gibt einfach in dem Leben von einem Menschen mit mehreren chronischen Krankheiten wirklich viele Herausforderungen, aber am Ende möchten die einfach nur ihr Leben leben. Und irgendwie hat man aber viele Ängste. Und das alles zu vereinbaren, da ist das System, wie es heute aufgesetzt wird, glaube ich, einfach ein bisschen belastet. Aber ich glaube, man sieht durchaus, dass man hohen Mehrwert liefern kann, wenn man genau dann zu der richtigen Zeit dann irgendwie unterstützen kann mit Methodiken, die normalerweise nicht so im System vorliegen.
Ja, also finde ich einen richtig guten Ansatz, also und auch einfach zu wissen, jetzt komme ich da raus und das kann ich jetzt dann doch nochmal nachbesprechen, finde ich aus Patientensicht gut. Aus ärztlicher Perspektive muss ich sagen, bin ich schon wieder wehmütig, weil ich denke, oh mein Gott, ja, so empfinden die Menschen das. Und ich war letzte Woche auf einem Patient Summit und ich weiß, dass die Patienten mich ja nicht direkt persönlich angesprochen haben, aber wenn man dann mal so hört, wie sie über ihre ärztlichen Erfahrungen sprechen und ich weiß, dass alle Kolleginnen und Kollegen ihr Bestes tun, ja, aber es dann doch an vielen Stellen nicht reicht und sie dann mit Fragezeichen aus der Praxis gehen und nicht wissen, was sie tun sollen und überfordert mit vielen Informationen sind, dann ist das, dann ist es doch ja, ein bisschen Wehmut doch in meinem Herzen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich finde, nur dadurch, dass man das so oft hört, kann es ja eigentlich nicht am Individuum liegen, sondern irgendwie am System. Und absolut. Ich finde es wahnsinnig spannend zu überlegen, okay, wenn wir heute nochmal ein System für Chroniker aufsetzen würden, würden wir wirklich Ärztinnen und Ärzte allein lassen mit dieser Therapie? Würden wir wirklich ihnen keine sonstigen Tools an die Hand geben, die auch helfen, dass diese Therapie im Alltag umgesetzt werden, obwohl wir wissen, dass Medikation verschreiben das eine ist, das andere ist sie auch zu nehmen, obwohl wir wissen, das eine ist zu sagen, Gewicht zu reduzieren, das andere ist es wirklich zu wissen, wie man es tut. Das heißt, ich glaube, zu lernen, wie man das richtige Was soll ich tun, versteht, aber dann auch das Wie in der Umsetzung ist etwas, was wir systemseitig immer mehr jetzt mit den Methoden und Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, mitdenken können. Und wir haben unser Gesundheitssystem halt einmal vor 100 Jahren aufgesetzt, da hatten wir viele akute Probleme, die konnten wir auch akut und sofort in der Praxis oder im Krankenhaus lösen. Mittlerweile haben wir halt über 70% Chroniker und ich finde es irgendwie an der Zeit, dass man dann auch Ärztinnen und Ärzten die Tools gibt, um genau auch diese Chroniker effektiv und effizient richtig zu versorgen. Und ich glaube dann, wenn man da immer mehr hinkommt, dann ist das auch die Wehmut, die du gerade spürst, vielleicht nicht mehr ganz so da, klar, weil man einfach das plötzlich so lebt, weil es so einfach die beste Variante ist, um einfach die Probleme von heute richtig zu lösen.
Genau, da muss man auch mal sozusagen sein Ego nach hinten tun und es geht darum, den Patienten um die bestmögliche Versorgung und das ist einfach, es kommt immer darauf an, wie man sozialisiert wurde, was für eine Kultur man erlebt hat, auch als Mediziner und auch als Patient und da ist gerade ein großer Wandel und das geht absolut in die richtige Richtung, dass ihr die Patienten auch mit dem Gespräch mehr empowert, aber auch natürlich mit eurer App. Deswegen meine nächste Frage. Sicherlich bekommen die Patienten über Hypertonus, über Gewichtsverläufe, über Salzhaushalt und so weiter sehr viele Informationen in eurer Anwendung. Wie schafft ihr es, dass die Patienten das auch wirklich machen und nicht nur von einem Monat zum nächsten Monat auf das Gespräch mit einer eurer Beraterinnen und Berater wartet? Weil ich habe auch mal ein Projekt geleitet, wo wir ja auch Blended Care gemacht haben. Da war es dann gar nicht so einfach für die Beraterinnen und Berater und Therapeuten, die Patienten zu diesen Technologien zu motivieren. Und die wollten dann haben die in den Gesprächen angefangen, über den Tod ihrer Schwiegermutter von letzter Woche zu sprechen und also über einen Alltag zu sprechen in dieser halben Stunde und nicht über wirklich, okay, wo stehen Sie, was haben Sie gemacht, was haben Sie verändert, ja. Das ist ja der Wunsch der Menschen. Wie schafft ihr das, erstens die Berater auf der Spur zu halten, um es mal so zu sagen? Das ist für die ja auch eine Herausforderung, weil die Menschen ziehen sie in andere Themen rein, die gar nichts mit der Nierenerkrankung zu tun haben, sondern mit dem Meerschweinchen, was gestern auch vielleicht gestorben ist. So Punkt 1 und Punkt 2. Wie kriegt ihr es dann hin, dass die auch wirklich zwischen diesen Terminen, euren Beratungstermin und zusätzlich zu den Terminen mit den Ärzten auch wirklich immer so, ich mag das Wort nicht, aber adhärent oder wirklich zuverlässig auch mit eurer App arbeiten?
Ja, grundsätzlich muss man nochmal sagen, Thema App. Menschen kommen in unser Programm nicht, weil es eine App ist, sondern weil wir kompetente Fachpflegekräfte und ErnährungsberaterInnen dran haben, und deshalb arbeiten auch Ärztinnen und Ärzte gerne mit uns. Und das ist wirklich wichtig zu sagen.
Wichtige Aussage.
Genau, weil unser ältester Patient ist aktuell 92, die Durchschnitt unserer Patienten ist 60, 80% haben Hypertonus, 50% Diabetes, BMI ist 30. Wir haben die multimorbiden Kranken bei uns.
Klar.
Und das ist wichtig, weil das sind die, wo wir auch wirklich einen Effekt auch generieren können, sowohl von der ärztlichen Seite auch als auch zusammen dann für die Kostenseite. Aber das nur zur einen Seite. Zur anderen Seite, warum ändern, im Endeffekt ist ja eine Frage, ja, warum ändern Menschen Verhalten? So. Und das Interessante finde ich da immer, dass Wissen ein notwendiges Kriterium ist, aber kein hinreichendes Kriterium. Wir wissen alle zum Beispiel, dass Rauchen schädlich ist, aber es gibt durchaus noch Menschen, die offensichtlich rauchen. Das heißt, es scheint nicht am Wissen zu liegen. Und das heißt, die nächste Stufe ist dann, was verändert denn jetzt wirklich Verhalten? Und deshalb setzen wir da auch wirklich auf schon etablierte Methoden der Verhaltenswissenschaft, in dem Fall auf Harper-Modell und motivierende Gesprächsführung, mit diesen Methoden wir dann auch unsere Coaches oder unsere GesundheitsberaterInnen wirklich aufwendig schulen, damit die dann das genau umsetzen. Und die eine der Krux der Sachen ist, dass man sich gemeinsam erstmal übergeordnete Ziele setzt und dann wirklich ganz praktische Ziele setzt. Also zum Beispiel, wir können ja mal ein bisschen durchgehen, wenn man ins Programm kommt, versuchen wir herauszufinden, was treibt die Person wirklich an? Ist es vielleicht Themen, dass man eine Enkelin hat und möchte, dass man noch fit ist, wenn die zur Schule geht? Möchte man der Sohn oder Tochter nicht zur Last fallen, weil man selbst im Krankheitsfall wird? Das sind ja oft so ganz tiefe Treiber, die einen bewegen, Dinge zu tun. Und dann geht es in die praktische Umsetzung, wo es darum geht, sich ein Ziel zu setzen, zum Beispiel, dass ich donnerstags nachmittags mit mehr spazieren gehen möchte. So, und dann guckt man, okay, oder grundsätzlich will man mehr spazieren gehen, dann Donnerstag Nachmittag geht, kann man sich verabreden mit der Nachbarin, dann macht man das als Plan, den man mal drin hat, aber dann geht es darum, sogenannte Coping-Pläne zu entwickeln. Was ist, wenn die Nachbarin im Urlaub ist? Was ist, wenn schlechtes Wetter ist? Und so weiter und so fort. Und dann kann man vielleicht schwimmen gehen. Oder man macht einen anderen Plan, sodass man sich immer schon darauf aufstellt mit dem Plan B und Plan C, wenn der Plan A nicht funktioniert, dass man Dinge umsetzen kann. Das ist das Erste. Und dann fängt man halt wirklich ganz klein an und übernimmt sich nicht direkt. Und es sind diese ganz kleinen ersten Schritte, wo Menschen auch wirklich wieder spüren, dass sie Dinge im Alltag besser können, dass sie umsetzen können, dass sie sich mehr Sicherheit geben, dass ihnen erlaubt, irgendwie ihr Leben wieder ein bisschen mehr selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur fremdbestimmt zu werden von mehreren chronischen Krankheiten und einen Menschen zu haben, der einem auf dieser Reise begleitet und das ganz, ganz persönlich. Also wir kriegen wahnsinnig viele Bilder von Menschen, die ganz stolz darauf sind, dass sie gerade wieder spazieren waren oder die sie Fotos von der Schwimmhalle machen und sagen, ich bin schon zum Schaffen zum dritten Mal jetzt morgens auf ein Bett zu kommen und das sind oft sehr, sehr emotionale Geschichten, die wir da mitbekommen. Aber es fängt oft mit dem ersten ganz kleinen Schritt an. Der darf dann auch mal gefeiert werden und dann kommen die nächsten ganz von allein.
Ja, genau. Und da reicht halt einfach nicht zu sagen, sie wissen ja, dass sie aufhören müssen zu rauchen. Das ist halt einfach, das reicht einfach nicht, ne? Und da brauchst halt einfach gehört viel mehr dazu. Und das macht ihr. Ja.
Wobei wir schon merken, dass einfach Ärzte und Ärzte eine wahnsinnige Autorität noch und Macht auf Menschen gerade in der Altersgruppe haben. Menschen wissen nur dann oft nicht wie.
Genau.
Also ich möchte zum Beispiel mein Gewicht reduzieren, aber ich weiß nicht wie. Oder ich möchte mich mehr bewegen, aber ich weiß nicht wie.
Ja.
Aber dann kann man ja da helfen.
Ja. Ja, genau. Aber diese Kleinschrittigkeit und das Interesse, dass jemand sich da mit einem beschäftigt und an der Hand nimmt, das ist wirklich was ganz Besonderes an dieser Stelle. Okay, aber ihr macht es nur per Video, weil auch in der Altersgruppe gibt es ja sicherlich auch welche, die noch kein Video haben, also oder auch telefonisch.
Ja, also zur Not telefonisch, aber wir merken schon, dass man eine deutlich engere Bindung zueinander aufbauen kann per Videocall. Und wir haben extra ein aufwendiges und umfangreiches Support-Team, das darauf geschult ist, den
super.
Sohn und die Enkelin teilweise zu aktivieren, um dann die App runterzuladen. Wir sagen immer, wenn man WhatsApp nutzen kann, dann kann man auch die Oscar-App nutzen und dann schafft man es auch im Videocall. Und wir haben ganz viele unserer Patientinnen, die ganz stolz sind, zum ersten Mal in ihrem Leben einen Videocall gemacht zu haben.
Aber
klar, wenn alle Stricke reißen, dann geht auch das.
Ja, ich finde diese Support-Teams ist richtig gut und schön. Und meine Teenager-Tochter, die ist ja noch bei der Sparkasse und die wollte sich halt auch, ne, ich meine, das brauchen auch junge Leute, sich die nicht die Krankenkassen-App, aber das ist auch nicht immer einfach. Aber sich sozusagen seine Sparkassen-App mit diesen ganzen Kontozugängen und Pins und Tanz, ja, die haben da teilweise hier bei uns in der Sparkasse so Tage, wo man hinkommen kann und dann machen die das für die Bürger. Und das finde ich richtig gut. Und ich finde, das machen wir im Gesundheitssystem noch viel zu wenig, dass wir die Leute da wirklich mit an die Hand nehmen und sozusagen da einweisen. Ja, ich meine, letzte Woche habe ich auch mit einer Patientin so kurz eingegeben und da dachte ich so, eigentlich ist das nicht mein Job, ne? Aber die war, weil ich dachte so, wer macht's denn jetzt sonst, ne? Also da habe ich das schnell mit ihr gemacht, aber eigentlich ist es nicht meine Aufgabe. Na gut, anderes Thema. Insofern, ja.
Wobei nur ganz kurz dazu, ich finde aber genau diese kleinen Schritte können oft Behandlerinnen und Behandler davon abhalten, solche Programme wie unseres zu nutzen. Deshalb haben wir tatsächlich uns tagelang in Praxen gesetzt, um zu verstehen, wie Praxisabläufe sind, welche Aufgaben die Ärztin macht, welche die MFA, wo es manchmal hakt in unserem Prozess, um Dinge wirklich so zu verfeinern, dass sowas nicht mehr aufschlägt. Da muss man nämlich in dem Fall, kann es durchaus sein, dass die Patientin plötzlich eine Frage hat an den Arzt, aber er braucht ein Exit-Szenario, wie er die Dame vorne an den Tresen bekommt und die braucht eine klare Telefonnummer, wo sich die Dame hin wenden kann. Und das sind so manchmal so Kleinigkeiten, aber da ist unser Vertrieb, der das den Ärztinnen und Ärzten einmal vorstellt, persönlich sehr dahinter, einmal das komplette Praxisteam da mitzunehmen, dass solche Themen am Ende nämlich keine Blockaden in der Praxis sind, sondern dass es wirklich entlastet und nicht dann an solchen Themen hapert.
Nächste Frage. Gab es schon mal Rückmeldungen von Kollegen, die Oscar Health nutzen mit euch bezüglich der Verhaltens- oder der Kommunikation mit den Patienten? Habt ihr schon mal gehört, wenn seitdem der Patient bei Oscar Health ist, verändern sich die Gespräche? Ist die Art und Weise des Umgangs mit den Patienten dadurch verändert? Weil ich habe das Gefühl oder mein Eindruck ist, Patienten, die mehr Gesundheitskompetenz haben und empowered sind durch Technologien oder durch diese Unterstützung, mit denen ich auf einer viel tieferen, besseren, verständlicheren Ebene arbeiten kann, miteinander sprechen kann und es viel besser funktioniert. Weiß ich nicht, gibt's von euch schon solche Rückmeldungen?
Ja, durchaus. Also man muss ja auch sagen, es sind nicht jedes Gespräch mit einem multimorbiden Chroniker ist wahnsinnig intellektuell stimulierend für einen Behandler.
Ja, das stimmt.
Und auf, ich sag mal, auf eine eher schnellere inhaltliche Ebene zu kommen, wo hapert's denn und Co., macht auch einfach mehr Spaß. Also da gibt es auch manchmal zynische Aussagen, wenn wir von den Ärztinnen und Ärzten, kannst du dir bestimmt vorstellen, was für Gespräche man da manchmal führt. Und das dritte Mal über die Schwarzwälder Kirschtorte zu sprechen und ob man die noch essen darf und ob der Käse denn wirklich ein Problem ist und so weiter und so fort, das ist soll ja auch wirklich keine. Also dafür ist die ärztliche Zeit wirklich zu kostbar.
Nee, klar.
Und das ist aber etwas, das schlägt dann plötzlich in der Praxis auf und da ist es irgendwie fehl am Platz. Also es ist genauso, wie du sagst. Es ist am Ende ist es, glaube ich, eine Arbeitsteilung, die am Ende für alle, wenn man sich so ein bisschen darauf eingespielt hat, mehr Spaß macht.
Ja, ja. Was ist so die häufigste Frage oder Einwand, den ihr noch von den Ärzten bekommt. Ich könnte mir vorstellen, also ich kenne das ja jetzt bezogen auf die DIGA. Ich bin jetzt kein Nephrologe oder und ich beschäftige mich viel mit den Themen, aber auch ich vergesse es. Ja, dann sitzt ein Patient vor mir, hat prinzipiell die Diagnose. Und neben der Diagnose, bei euch ist das der Fokus noch ein bisschen anders. Da müssen die Menschen schon noch deutlich mehr technologische Kompetenz oder überhaupt Kompetenz haben. Und man muss gucken, wer passt in das Programm. Das finde ich bei euch deutlich niedrigschwelliger von dem, was ich hier so höre. Also ich glaube, ihr seid, ich würde es jetzt mal so behaupten, einfach niedrigschwelliger als eine DIGA, um da reinzukommen, weil ihr noch mit den Menschen sehr eng zusammenarbeitet. Wie stellt ihr sicher, dass die Ärztin oder Arzt an euch denkt? Also ganz banal, derjenige sagt, Mensch, ich finde Oskar halt toll und so weiter, aber dann vergisst das, kommt der Nächste, vergisst es. Wie kriegt ihr das hin, dass ihr präsent bleibt?
Ja, das ist im Endeffekt eine Teamaufgabe. Das hängt nicht nur an der behandelten Ärztin oder am behandelten Arzt, sondern auch viel an den MFAs, die wir mit ins Boot holen. Das heißt, die werden genauso von uns einmal geschult. Das heißt, wir kommen einmal vor Ort, stellen das Programm vor, kommen dann nochmal vor Ort, machen eine
Schulung vom
kompletten Team. Das ist so ein bisschen so, wie wir von der Praxis zur Verfügung gestellt werden. Das ist oft vor der Sprechstunde, nach der Sprechstunde so eine halbe Stunde, wo wir alle einmal auf das Thema aufgleisen, alle darauf sensibilisieren, welche Patientinnen und Patienten hier in Frage kommen. Dann haben wir für die MFAs und Ärzte auch gewisse Erinnerungsmöglichkeiten, sowohl systemseitig als auch ganz praktisch die BAPA neben dem Bildschirm und Co. Das heißt, das ist im Endeffekt ein Zusammenspiel aus vielen Themen. Was wir ganz klar gelernt haben, ist, einfach irgendwie so ein Programm zu einem Arzt zu rufen und zu hoffen, dass das jetzt im Praxisalltag implementiert wird, ist illusorisch. Man muss sich einmal wirklich persönlich vorstellen, man muss das ganze Team mitnehmen und man muss auch sowohl von toolseitig und von den praktischen Themen her die ganzen Dinge mitdenken und unterstützen, dass man die Patienten wirklich dann auch ein bisschen reibungsloser in so ein Programm führen kann.
Also ja, das klingt, als ob ihr ein starkes Vertriebsteam braucht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, glaube ich, dann auch nachzufassen und nachzuhalten. Nur wenn ein Patient drin ist, heißt das nicht, dass der zweite kommt, sondern da muss man ja erstmal sozusagen Praxis aufbauen, die dann so richtige Fans werden und dass das so ins Laufen kommt. Wie lange braucht ihr dafür, bis ihr sagt, so jetzt ist es, jetzt läuft's? Wie lange dauert das ungefähr?
Ja, vielleicht zu dem ersten Teil deiner Frage. Was ich spannend finde, ist, dass wir immer mehr Patientinnen und Patienten haben, die so ein bisschen wie die Sprachrohre oder Ambassador von Oskar sind, die auf das Programm aufmerksam geworden sind und dann dem Arzt oder der Ärztin von dem Programm erzählen und die sich dann bei uns melden. Wir haben natürlich im Hintergrund können wir uns von den Ärztinnen und von den Patientinnen, die besonders auf und dankbar sind über das Programm, die Einverständnis abholen, dass wir die Ärztin auch auf das Thema aufmerksam machen. Und dann hat man natürlich schon mal einen gemeinsamen Patient. Man kann dann noch rausbekommen, dass man deutlich auch, ich sag mal, gewisses finanzielles Potenzial hat, wenn man noch mehr Patienten einschreibt. Man kann die Patientin fragen, wie das Programm ankommt. Man hat natürlich dadurch einen ganz anderen Zugang direkt zueinander.
Ja, wie kommen die Patienten auf euch?
Entweder schon von einem anderen Behandler oder teilweise auch von den Krankenkassen selbst.
Okay, also die Krankenkassen kommunizieren das auch aktiv. Okay, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Okay, Mensch, das ist hochspannend. Wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, aber ich mache trotzdem noch weiter, wenn du einen kleinen Moment noch Zeit hast. Das würde mich sehr interessieren. Und zwar das Thema, was in aller Munde ist und nicht mehr weggeht, sondern wie wird KI dein oder euer Geschäftsmodell verändern? Und wie glaubst du, wird das überhaupt so, ja, da die Zukunft aussehen in der Arzt-Patienten-Interaktion mit der KI und natürlich auch mit Oskar integriert? Weil, also ich habe es ja jetzt schon an verschiedensten Patienten Poren, wo ich mit teilgenommen habe. Die Patienten fangen an mit den Modellen, Also entweder schon zu mir in die Praxis zu kommen und schon alles entschieden zu haben und selbst ausgewertet zu haben, wie dieser eine Fall war vor 2,5 Monaten, oder und mich gar nicht mehr in Anführungsstriche mich nur einfach vor veränderte Tatsachen gestellt haben, oder aber wiederum auch Patienten sich darin üben, ihre Arztbriefe abzufotografieren und sage, übersetzt es mir in eine einfache Sprache, eigentlich diese Dinge schon zu übernehmen, die ihr gerade da auch noch macht. Wobei ich glaube, das ist nochmal eine andere Zielgruppe, als die du da jetzt mit Chronikern habt. Aber es ist ja eine Entwicklung so, und das wird nicht weniger werden. Was sind da deine Gedanken dazu? Wie wollt ihr euch da positionieren und stellt ihr euch auf?
Ja, also erstmal wichtig ist, wie wir eben festgestellt haben, Wissen ist ein notwendiges, aber kein Hinweiskriterium. Mhm. Das heißt, unser Job ist die Verhaltensänderung. Wir müssen teilweise stark aufbauen in der Gesundheitskompetenz und sehen wir auch, dass 92% unserer Patienten die Gesundheitskompetenz steigern. Das ist ein wichtiges Kriterium, um dann Verhalten zu ändern. Und wenn uns das der Patient oder die Patientin vorher abnimmt, über andere Möglichkeiten, wunderbar. Das ist gerne gesehen. Wir versuchen dann, das halt im Alltag mit neuen Verhalten zu etablieren. Und natürlich ist in unserem Modell die Gesundheitsberaterin der essentielle Teil des Programms. Deshalb kommen Patienten bei uns ins Programm und schätzen Ärztinnen auch sehr. Und wir möchten ganz klarstellen, dass das auch immer so bleiben wird. Wir wollen aber natürlich zusehen, dass unsere Beraterinnen sich ihre Zeit auch maximal sinnvoll einsetzen. Das heißt, ganz praktisch zum Beispiel, unsere Beraterinnen müssen keine Notizen mehr machen von dem Gespräch, sondern das wird automatisch transkribiert und in strukturierte Daten dann in unserem System, was jeden Berater unterstützt, möglichst gut mit dem jeweiligen Patienten zu arbeiten, überführt. Und das ist natürlich einfach unglaublich wertvolle Zeit, die zurück in den Kalender und zurück in die Patientengespräche gehen kann. Aha. Also das ist eine Möglichkeit, wie wir aktuell schon KI einsetzen.
Die Patienten wissen das aber, ne? Ja, garantiert.
Genau, ist einfach Teil der ganz normalen Datenschutzerklärung, die wir sowieso vor Ort haben. Das heißt, wir nutzen einfach, um Effizienzgewinne zu erzielen, sehr gerne KI und auch um mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten. Man kann sich ja heutzutage vorstellen, wenn man ein Foto macht und das von der Ernährungsberaterin von uns interpretiert wird, kann man schon Zwischenschritte einziehen, die einem schon mal Vorinterpretationen dieses Essens oder des Kühlschranksinhalts gibt, und die Gesundheitsberaterin validiert das dann im Folgenden. Das heißt, da gibt es einfach viele für uns unglaublich spannende Sachen, die, man muss sagen, auch unser Geschäftsmodell deutlich bereichern. Und das ist jetzt, wo wir uns konkret drauf fokussieren. Deine Frage zielt auch so ein bisschen in die Patienten-Arzt-Kommunikation ab. Das jetzt kann ich gerne auch was zu sagen, ist aber nicht jetzt elementarer Teil, wo wir uns als Oscar sehen. Wir sind ja eher in dem nachgelagerten Teil.
Ja, nee, alles gut. Also mich hat einfach interessiert, wo ihr da schon Berührungspunkte habt, wo ihr es nutzt, ne? Und das klingt absolut sinnvoll, da wirklich das Gespräch, und das hoffe ich, wenn das hier die Kassen hören, ja, also auch überhaupt, dass wir das Gespräch, das menschliche Gespräch, bin mir sicher, es wird wieder eine Zeit geben, wo der Wert dessen, wo es so schlecht honoriert wurde in der Vergangenheit, endlich wieder den Wert bekommt, den es verdient. Und ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade, gerade bei diesen ganzen Veränderungen, außer wir verpassen es und die Leute fangen an zu sagen, mir ist egal, ob es jetzt eine echte Person oder eine nicht echte Person ist. I don't know. Es bleibt auf alle Fälle spannend. Wo siehst du, Oscar, in 5 Jahren? Was ist so deine Vision? Wohin wollt ihr?
Ich glaube, in 5 bis 10 Jahren wird es ganz normal sein, dass man aus der Arztpraxis nicht nur mit einem Rezept rauskommt, sondern auch mit einer Unterstützung, wie man das Gesagte in der Praxis dann auch im Alltag umsetzt. Und darauf arbeiten wir hin.
Und wenn jetzt hier eine Kollegin oder Kollege dabei ist und gehört hat und hat gesagt, Mensch, das finde ich total spannend, wo sollen die sich melden? Ich möchte bei Oscar Health mitmachen und ich möchte auch meine Patienten das empfehlen und ja, dass sie davon profitieren können.
Freut mich sehr. Gerne einfach auf oskar-health.com gehen, oskar-health.com, da auf Fachkreise und Behandler klicken und dann kann man direkten Kontakt mit unserem Team aufnehmen, das ich dann gerne einmal persönlich in der Praxis vorstellt, das gesamte Programm inklusive allen Themen, die dazugehören, einmal vorstellt und dann, wenn man davon überzeugt ist, kriegt man dann die nächsten Schritte an die Hand, um da möglichst einfach dran teilzunehmen und davon zu profitieren.
Super. Und noch kleiner Hinweis, ich habe mich natürlich in unserem Gespräch vorbereitet, habe mir die Webseite auch angeguckt und habe auf der Patientenseite einen total tollen Kurzfilm gesehen. Musikalisch toll untermalt und den Patienten in der kürzesten Zeit in, weiß ich nicht, 90 Sekunden oder 60 Sekunden erklärt, was ist Oskar Health. Auf der Fachkreiseseite fehlt das. Und ich finde, ehrlich gesagt, jetzt habe ich es besser verstanden und ich finde das total wichtig, auch dass wir Ärzte und Ärzte in kürzester Zeit das verstehen. Darum geht es, so läuft das ab und da kann man ja auch sicherlich ein tolles Video machen, so als kleine Inspiration vielleicht.
Danke.
Würde mich Danke. Total freuen, wenn es das auf der Gegend... Oh Gott, aber ich bin ja... ich glaube, das ist auch auf Fachseite total wichtig, diese... Eure Modelle, das ist jetzt für mich jetzt nicht so neu, aber für viele Kolleginnen und Kollegen ist dieses, was wird von mir erwartet? Was soll ich tun? Wie interagiert das miteinander? Wo sind die Schnittstellen? Jede Schnittstelle, Kommunikationsschnittstelle ist wieder eine Bruchstelle. Dann soll ich noch die EPA machen und jetzt soll ich noch machen. Das sind viele Blockaden, die da im Kopf sind. Und je einfacher das erklärt ist, unsere Videos können sehr schnell bildlich sowas transportieren, desto größer ist die Chance, dass jemand sagt, ja, ich mache das. Und ich hoffe, wenn du hier zusiehst oder zuschaust, dass du auch sagst, ich mache da mit. Und dann würde ich mich natürlich freuen, früher oder später eine Mail zu bekommen und Feedback. Und ich glaube, du freust dich auch immer über Feedback, damit ihr noch besser werdet, als ihr es jetzt aktuell schon seid. Und 20 Krankenkassen mit am Boot. Und ich wünsche euch, dass es natürlich noch viel mehr werden. Es sind schon ein starkes Zeichen nach außen und in die Welt. Und dass ihr das nochmal verdoppelt oder Punkt. Allerletzte Frage. Welche App auf deinem Handy ist die meistgenutzte App, die du nutzt? Das hat jetzt gar nichts mit Oskar Health zu tun, aber das würde mich jetzt nochmal zum Ende interessieren.
WhatsApp.
Ja, ich glaube bei mir auch. Meine Töchter würden das nicht mehr sagen.
Ja, kann sein, aber ja. Ich bin kein Social Media Nutzer, das heißt, ich habe mich davon geschafft, frei zu sagen. Und aber WhatsApp zeigt ja am Ende dann doch wieder, wie du es so eben schon schön gesagt hast, dass wir irgendwie dann doch soziale Wesen sind und das persönliche und menschliche Gespräch oder zumindest die Chatnachricht sehr schätzen. Von daher, nutze ich das auch sehr gerne.
Sehr schön. Lieber Niklas, vielen Dank, dass du bei mir warst und dass du auch so die ein oder andere durchaus herausfordernde Frage oder kritisches Nachfragen da so kompetent und souverän drauf geantwortet hast. Ich wünsche euch für Oskar Health natürlich alles Gute weiterhin und ich bin gespannt zu hören und zu verfolgen, wie es weitergeht. Sehen wir und hören wir uns mal auch live, das würde mich sehr freuen. Alles Gute.
Danke vielmals, Alexandra, für die Einladung.